Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Was Deutschland ausgezeichnet hat und was Deutschland immer noch auszeichnet, ist doch nicht, dass wir ein paar Riesenkonzerne haben, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist, sondern dass wir einen extrem starken Mittelstand haben. Der hat uns Wohlstand beschert und tut es auch immer noch. Wenn wir über strategische Führung nachdenken in Deutschland, das ist immer auch die Frage danach, was strategische Führung nach 1945 bedeutet. Wir brauchen eine strategische Führungskultur, die nicht auf 2 oder 4 oder 6 oder 8 oder 10 Schultern beruht, sondern die von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden oder Millionen von Schultern getragen wird.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben zu einer Sonderfolge des RHI-Podcastes. Warum Sonderfolge? Das RHI hat die RHI-Talks veranstaltet. Im Rahmen dessen haben 9 Wissenschaftlerinnen ihren Impuls gegeben. Einer davon ist Benedikt Putz und er hat zu dem Thema gesprochen, warum wir strategische Führung in Deutschland wiederentdecken müssen. Herr Putz, was ich den Zuhörern jetzt hier schon an der Stelle verraten darf, ist, dass Sie tatsächlich auch den Essay-Wettbewerb des Roman-Herzog-Instituts gewonnen haben und genau der Frage nämlich nachgegangen sind, was macht gute Führung in Politik und Wirtschaft in Krisenzeiten aus? Was hat Sie denn motiviert, sich mit diesem Beitrag am Roman-Herzog-Institut zu bewerben und schlussendlich jetzt auch dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, einen Talk heute zu halten?
Ja, hallo auch von meiner Seite und es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich muss da wahrscheinlich etwas zurückgehen und zwar habe ich vor 2 Jahren ein Auslandsjahr in den USA absolviert, in Washington und habe dort an der Georgetown University einen Kurs gehabt mit dem Titel Foundations of Grand Strategy. Und das ist ein Kurs, der in den USA eigentlich relativ normal ist in einem Curriculum an der Universität, aber in Deutschland, an deutschen Unis eher weniger. Und dieser Kurs, der von einem Historiker und einem ehemaligen Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung veranstaltet wurde, hat mir vor allem sehr viele Augen in verschiedene Richtungen geöffnet. Und das war der erste Punkt in meinem Leben, an dem ich mir wirklich mal Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich strategische Führung für Staaten wie jetzt die USA oder auch Deutschland bedeuten kann. Und als ich dann die Ausschreibung des Roman-Herzog-Instituts gesehen habe, dachte ich mir, das könnte was sein, was interessant für mich ist. Und dann habe ich mich einfach mal beworben und so ist es dazu gekommen.
Okay. War das mit viel Aufwand verbunden oder können Sie das anderen sogar empfehlen, mal mitzumachen? Denn wir schreiben den Preis ja jährlich aus.
Also die Bewerbung an sich war nicht mit besonders viel Aufwand verbunden. Das Schreiben des Essays dann natürlich schon mit deutlich mehr Aufwand. Aber das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung, da ich jetzt eigentlich mit im Studium nicht mehr so viel mit diesem Thema zu tun habe, dafür aber dann die Möglichkeit hatte, mich nochmal intensiv mit der Frage zu beschäftigen, die mich ja auch persönlich sehr stark interessiert. Und dementsprechend war der Schreibprozess dann schon etwas Arbeit, aber eine schöne Arbeit.
Eine schöne Arbeit und das Ganze gibt's auch als Publikation zum Download oder Bestellen bei uns im Internet auf der Homepage des Instituts. Aber jetzt noch mal ein bisschen zu Ihnen. Ich gebe Ihnen jetzt einfach immer mal 2 Begriffe und dann lernen wir Sie ein bisschen besser kennen, wofür Sie sich denn entscheiden und warum Sie sich dafür entscheiden. Herr Putz, gehen Sie lieber ins Café oder in die Bibliothek?
Ganz klar ins Café. Und das liegt vor allem daran, dass in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Berlin zumindest ist es so, dass man in Bibliotheken immer nicht seine Tasche mit reinnehmen darf und dann alles immer an der Garderobe einschließen muss. Und zweitens darf man auch in der Bibliothek, ja, wie es in den meisten Fällen so ist, nicht reden. Und ich mag es ganz gerne lieber an einem Ort zu sein, wo man auch reden kann, gleichzeitig, weil man was zu tun hat, auch ein bisschen was erledigen kann, aber trotzdem sich unterhalten kann. Deswegen lieber Kaffee.
Super. Und hier in München haben wir die Wiesen und gehen Sie eher auf die Achterbahn oder ins Riesenrad?
Ich würde sagen, lieber Achterbahn. Also ich komme aus der Nähe von Stuttgart, da haben wir nicht die Wiesen, sondern den Wasen. Aber auch da war immer schon die Achterbahn eher mein Favorit. Wobei Riesenrad auch schön ist, aber ein bisschen weniger aufregend.
Wenn Sie im Buchladen aufsuchen können, gehen Sie immer auf die gebundene Ausgabe oder das Taschenbuch?
Meistens Taschenbuch, einfach aus finanziellen Gründen, weil ich immer noch Student bin. Dementsprechend kann man sich, wenn man Taschenbücher kauft, natürlich einfach mehr Bücher kaufen für den gleichen Preis. Wenn es dann mal ein schönes Buch mit einem schönen Einband ist, dann kann es auch mal ein gebundenes Buch sein.
Okay, Sie sind so jung, drum traue ich mich, Ihnen die Frage zu stellen. Netflix oder Prime?
Also ich persönlich, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, dann eher Netflix, aber ich habe für keines ein Abo, daher meistens eher ARD oder ZDF Mediathek.
Ich möchte Sie noch fragen, warum wir strategische Führung in Deutschland wiederentdecken müssen, hat Sie beschäftigt in Amerika und Georgetown. An der deutschen Uni ist Ihnen das Thema gar nicht begegnet.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich auch meinen Bachelor in Frankreich gemacht habe und nicht in Deutschland und jetzt erst für den Master zurück nach Deutschland gekommen bin. Und natürlich ist jetzt mein Masterstudium auch nicht repräsentativ für alle Studiengänge und alle Kurse, die an deutschen Unis angeboten werden. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Frage und das Thema der strategischen Führung in Deutschland weniger zentral ist und weniger sowohl an Universitäten als auch in der öffentlichen Debatte eine große Rolle spielt. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich erst in den USA wirklich auf das Thema aufmerksam geworden bin und in Deutschland mich jetzt weiter dafür interessiere, aber auch merke, dass es wenig andere Menschen gibt, die auch wirklich sich intensiv damit beschäftigen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, dass das immer noch so ist. Obwohl die Herausforderungen, die wir haben, ja eigentlich gerade uns dazu bewegen sollten, uns mehr damit zu beschäftigen.
Herr Putz, wenn wir uns mit Strategie, Core Strategy beschäftigen, sind ja immer so große Fragen, große Zeiträume. Aber manche Dinge offenbaren sich ja auch in ganz kleinen Gesten. Gibt es sowas wie so einen kleinen Akt der Freundlichkeit, der Sie irgendwie beeindruckt hat zuletzt?
Ja, ich hatte vor 2 Wochen ein sehr interessantes Gespräch und das ist jetzt nicht per se unbedingt nur ein Akt der Freundlichkeit, aber ich finde interessante Gespräche, wo sich die andere Person wirklich für das Gegenüber interessiert, sind mitunter die größten Akte der Freundlichkeit, wenn man das so ausdrücken kann. Und ich habe mit einem Vertreter der südkoreanischen Botschaft in Berlin geredet bei einer Veranstaltung und wir sind auf das Thema zu sprechen gekommen, auf das Thema der Erinnerungskultur in Deutschland, weil ich bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas arbeite, die unter anderem für das Holocaust-Denkmal in Berlin zuständig ist. Und der Vertreter der koreanischen Botschaft hat sich sehr, sehr für dieses Thema interessiert. Und wir sind dann auch auf die gemeinsame Geschichte der beiden Länder zu sprechen gekommen, gerade auch was die Teilung der Länder betrifft, sowohl Korea als auch Deutschland. Und dann hat er sich extrem dafür interessiert, auch mal einen Blick in meine Arbeit zu bekommen, obwohl eigentlich auf der Veranstaltung ich vor allem Interesse an seiner Arbeit hatte. Und das war für mich sehr, sehr schön. Und das hat auch gezeigt, dass egal wie hoch die Position ist, die man vielleicht hat, Interesse für eine andere Person, die vielleicht noch nicht in so einer hohen Position ist, auch ein großer Akt sein kann. Und das hat mich persönlich sehr gefreut.
Ja, Herr Putz, vielen Dank für Ihren Einblick in Ihre Arbeit, in das, was Sie bewegt, was Sie auch gerade aktuell machen. Für den Talk drücken wir Ihnen jetzt die Daumen, genießen Sie die Bühne später und vielen Dank, dass Sie mitmachen und beim Roman-Herzog-Institut sind.
Ja, vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Vor ein paar Monaten, genau vor 4 Monaten, um genau zu sein, war ich für einen Abend im Zentrum des Weltgeschehens. Paris, 26. Juli, Olympia-Eröffnungsfeier. Links neben mir waren die ganzen Sponsorinnen und Sponsoren aus der ganzen Welt. Rechts die Bank der französischen Ministerinnen und Minister. Da, wo Sie jetzt sitzen, die ganzen Athletinnen und Athleten aus aller Welt, die in den kommenden 2 Wochen Höchstleistungen in all ihren Sportarten und Disziplinen erbringen sollten. Wenn ich den Blick auf die andere Seite der Seine gewandt habe, der Eiffelturm in einer wunderschönen Lichtershow. Und wenn ich den Blick nach links gewandt habe, in die andere Richtung, die Haupttribüne mit 160 Staats- und Regierungschefs. So viel Macht, Verantwortung und Führung an einem Ort versammelt. wie sonst in diesem Jahr wahrscheinlich nur zu einem Zeitpunkt, nämlich bei der UN-Generalversammlung. Ja, Paris, 26. Juli 2024, Olympiaeröffnungsfeier. Und was hatte ich da verloren? Nur, ich muss Sie leider enttäuschen, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ich bin keiner dieser 160 Staats- und Regierungschefs. Ich war da nur als einfacher Freiwilliger und auch sonst bin ich nur einfacher 23-jähriger Student. Ich verfüge über nicht besonders viel Erfahrung auf dem Gebiet, über das ich heute sprechen werde. Und doch möchte ich gerade deswegen heute hier darüber sprechen. Denn die Frage der strategischen Führung. Strategische Führung, das bedeutet in dem Fall das Formulieren von langfristigen Zielen und der Versuch, genau das zu erreichen unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen und Hürden. Olaf Scholz hat gestern, und ich werde später noch auf Olaf Scholz zu sprechen kommen, hat gestern in ZDF heute gesagt, dass jetzt die Wählerinnen und Wähler, 83 Millionen Deutsche, die strategische Entscheidung haben können, zu wählen, wer der nächste Bundeskanzler sein wird. Und deswegen ist es auch wichtig, dass nicht nur die Leute, die schon in solchen Führungspositionen sind, mir die Frage nachdenken und reden, was gute strategische Führung ist, sondern auch alle anderen im Land. Und damit auch eine einfache 23-jähriger Student. Und ich möchte mit der Frage anfangen, wie und woher wir Ideen darüber bekommen können, was eigentlich gute strategische Führung inhaltlich bedeuten kann. Und in Deutschland, das habe ich an den Unis hier gemerkt, denkt man da sehr gerne in theoretischen Formaten. Man hat so eine Theorie und dann nimmt man die Theorie und überlegt sich, okay, was kann jetzt dieses theoretische Konstrukt mir über einen konkreten Fall sagen. Das ist schön und das liefert auch in vielen Fällen ganz interessante Resultate. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gerade in den Ländern, wo es stark ausgeprägte strategische Führungskulturen gibt, da wird meistens nicht mit großen Theorien gearbeitet, sondern mit konkreten Fallbeispielen. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Und das trifft nicht nur auf die Frage guter strategischer Führung zu, sondern auf ganz viele andere wissenschaftliche Bereiche. Das heißt, wir können zum einen uns anschauen, wie vergangene Gesellschaften geführt wurden. Nehmen wir zum Beispiel das Römische Reich. Wie wurde das Römische Reich zu bestimmten Zeitpunkten von bestimmten Herrschern geführt? Was lief da gut? Was lief da schlecht? Was können wir daraus für unsere Gegenwart lernen? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns andere Länder anzuschauen in der heutigen Zeit. Was läuft in den Ländern gut in Bezug auf strategische Führung? Was könnten die besser machen? Und auch hier, was können wir von diesen Ländern lernen für unsere eigene Führungskultur in Deutschland? Und um wirklich interessante Lehren daraus zu ziehen, was denn jetzt eigentlich gute strategische Führung in diesen anderen Beispielen bedeutet, müssen wir uns auch die Frage stellen, okay, was läuft eigentlich in unserem eigenen Land? Was zeichnet unsere eigene Kultur aus? Und da ist es wichtig, auch nochmal zu betonen, und das ist auch ganz wichtig für dieses Thema hier, dass in Deutschland wir nicht immer ein Problem hatten mit strategischer Führung. Und hier komme ich auch nochmal auf Olaf Scholz zu sprechen. Denn so wie es jetzt ist, mit 0,0% Wirtschaftswachstum, mit einer Bundesregierung, die zerbrochen ist und keiner Idee, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen können, so war es nicht immer. Nehmen wir zum Beispiel die ersten Jahre der Bundesrepublik. Da haben wir es geschafft, von einem der schlimmsten Regime in der Weltgeschichte, wahrscheinlich dem schlimmsten Regime der Weltgeschichte, innerhalb von wenigen Jahren zu einem stabilen, freiheitlichen und demokratischen und auch friedlichen Land im Herzen von Europa zu werden. Und das war strategischer Führung zu verdanken. Auf der höchsten Ebene. Auf der Ebene der Bundeskanzler. Nehmen wir doch zum Beispiel Konrad Adenauer oder Willy Brandt. Die haben unser Land zu dem gemacht, was es heute ist. Aber nicht nur die beiden. Die strategische Führung war überall im Land zu spüren. Zum Beispiel auf der Ebene der Unternehmer. Was Deutschland ausgezeichnet hat und was Deutschland immer noch auszeichnet, ist doch nicht, dass wir ein paar Riesenkonzerne haben, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist, sondern dass wir einen extrem starken Mittelstand haben. Der hat uns Wohlstand beschert und tut es auch immer noch. Und das ist eine der großen Stärken, die wir haben. Und wir müssen uns diesen Stärken bewusst werden, um uns zu fragen, okay, was können wir denn eigentlich von den anderen lernen in dem Fall? Eine weitere Stärke oder auch Schwäche was manche sagen würden. Aber wir müssen uns dessen bewusst werden, ist das Hochschulsystem in Deutschland. Denn in anderen Ländern läuft es so, dass meistens die Führungseliten von solchen Elite-Unis rekrutiert werden. Da gibt es eine Handvoll Unis, wo dann die Führungseliten herkommen und die kommen dann in die höchsten Positionen von Staat, Wirtschaft und so weiter und so fort. In Deutschland ist es anders. Wir haben nicht diese Handvoll von Elite-Unis, die alles überbestimmen und wo die besten Leute des Landes hingehen und dann in die höchsten Positionen des Staates kommen. Und wir haben relativ egalitäres Hochschulsystem. Das heißt, es gibt nicht diese super tollen Unis, es gibt aber auch keine absoluten Schrott-Unis, wo absolut niemand hin möchte, sondern alles ist ganz akzeptabel. Und ich würde sagen, das ist auch eine Stärke, die wir haben. Und das sollten wir uns beibehalten. Denn so wie das in diesen anderen Ländern läuft, zum Beispiel in den USA oder dem Vereinigten Königreich oder Frankreich und anderen Ländern, das ist nicht immer gut, wenn es so starke Führungseliten gibt. Und deswegen dürfen wir die auch nicht eins zu eins übernehmen. Nur weil das im ersten Moment vielleicht ganz gut aussieht. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Und gerade hier in München, wo wenige hundert Meter von hier am Odeonsplatz die Keimzelle einer Ideologie, eines Regimes war, was innerhalb von wenigen Jahren so viel Leid und Elend über unseren Kontinent bringen sollte. In diesem Regime war der Führerbegriff ganz zentral. Und deswegen ist, wenn wir über strategische Führung nachdenken in Deutschland, das immer auch die Frage danach, was strategische Führung nach 1945 bedeutet. Und es ist auch wenig überraschend, dass wir lieber das englische Wort Leadership verwenden als das deutsche Wort Führung. Gerade in den Unternehmen ist es doch heute so, dass viel mehr das Wort Leadership verwendet wird. Aber Leadership bedeutet eins zu eins dasselbe wie das deutsche Wort Führung. Und warum ist das so? Der Grund liegt in unserer eigenen Vergangenheit. Und das bestimmt immer noch unsere politische und kulturelle Identität in Deutschland. Und deswegen können wir nicht einfach eins zu eins bestimmte strategische Führungsmuster aus anderen Ländern bei uns implementieren. Was können wir also jetzt machen in Deutschland? Und das ist hier die zentrale Frage. Und ich möchte auf diese zentrale Frage so antworten, dass ich sage, wir brauchen eine strategische Führungskultur, die nicht auf 2 oder 4 oder 6 oder 8 oder 10 Schultern beruht, sondern die von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden oder Millionen von Schultern getragen wird. Denn es ist doch so, dass in jedem Fall, wenn es Führung gibt, es auf der einen Seite die Führenden gibt und auf der anderen Seite die Geführten. Aber das bedeutet doch nicht, dass immer die gleichen Menschen, die in einer bestimmten Situation führen, immer die Führenden sein werden. Und die, die in einer bestimmten Situation geführt werden, nicht auch auf der anderen Seite stehen können. Und deswegen, wie es Olaf Scholz gesagt hat, haben wir selbst als Wähler in einer Demokratie, wo wir der Souverän sind, auch immer die Verantwortung, darüber nachzudenken, was für uns gute strategische Führung bedeutet. Und ich möchte in meinem Vortrag hier heute auch nicht beantworten, was für mich gute strategische Führung bedeutet. Ich habe ein Essay beim Roman-Herzog-Institut geschrieben, wo ich genau auf diese Frage eingehe und meine Sicht der Dinge präsentiere. Und Sie haben sich mit Sicherheit auch schon alle Gedanken darüber gemacht. Sie sind ja alle hierher gekommen heute, um zu hören, was andere darüber denken, was gute strategische Führung bedeuten kann. Und mich würde auch interessieren, was Sie darüber denken. Darüber können wir gerne nach dem Vortrag ins Gespräch kommen. Aber ich möchte heute vor allem hier deutlich machen in dem Vortrag, warum wir überhaupt gute strategische Führung in Deutschland wieder entdecken müssen. Und da möchte ich nochmal, bevor ich zum Ende komme, auf einen zentralen Punkt eingehen. Und das ist die Frage, nach welchen Kriterien denn wir überhaupt die Führungskräfte in unserem Land auswählen. Denken Sie kurz über die Frage nach, nach welchen Kriterien wählen wir Führungskräfte aus? Und um ehrlich zu sein, ich persönlich weiß die Antwort auf die Frage nicht. Aber ich weiß sie, die Antwort auf die Frage, wie es in anderen Ländern ist, in denen ich bereits gelebt habe. In den USA ist es so, dass es eben, wie gesagt, diese Handvoll von Elite-Unis gibt, von denen dann die Führungseliten rekrutiert werden. In Frankreich gibt es ebenfalls diese Handvoll Elite-Unis. Dort werden sie Grande École genannt. Und dann gibt es in Frankreich für die höchsten Positionen im Staat einen sogenannten Concours. Und ein Concours, das ist ein Wettbewerb, ein Schreibwettbewerb, auf den sich manche Menschen über Jahre vorbereiten. Und die Besten kommen dann in die höchsten Positionen des Staates. Wie gesagt, das ist nicht alles gut, wie das dort gemacht wird. Aber wenigstens weiß ich dort, wie es läuft. Und in Deutschland habe ich oft den Eindruck, dass einfach nur die, die lang genug dabei sind, in der Partei oder im Unternehmen in die hohen Positionen kommen. Erfahrung ist hier das zentrale Wort. Und Erfahrung ist ja nicht per se schlecht. Erfahrung ist sogar sehr gut in vielen Bereichen. Aber reicht Erfahrung als einziger Grund, um in eine bestimmte Position zu kommen? Wir müssen uns doch Gedanken darüber machen, welche Eigenschaften und welche Erfahrungswerte die Personen haben sollen, die bei uns in die zentralen Positionen kommen. Und deswegen ist der zentrale Punkt, den ich heute formulieren möchte, die folgende Frage. Und stellen Sie sich bitte diese Frage, wenn Sie heute Abend nochmal den Abend Revue passieren lassen. Was ist für Sie persönlich gute strategische Führung? Und was können Sie dafür tun, dass Ihre persönliche Vorstellung davon, was gute strategische Führung ist, auch in die Tat umgesetzt wird? Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!